So, ich habe das Bild wechseln, weil das falsche drin hatte. Herzlich willkommen zum Digitech.
Guten Morgen. Podcast.
Also, mit guten mir. Morgen. Ja. Das stimmt schon. Mit mir und Philipp Brüg.
Nicht mehr Simon Ballisser, red nicht drei, Luca.
Jetzt bin ich aus dem Konzept.
Jetzt darfst du.
Jetzt bin ich aus dem Konzept.
Jetzt darfst du.
Jetzt bin ich aus dem Konzept. Hallo. Und dem Luca Fontana. So, yes, das hat noch gefehlt. Ich habe gewusst, etwas fehlt noch.
Nein, das ist einfach der Amateur-Podcast. Das ist ganz schlimm.
So
ganz schlimm. Ja, also, wir haben heute wieder ein ganz lässiges Programm. Und zwar am Anfang, gut, das ist wieder nicht so lässig, aber wir reden über das neueste Update, über die Neverending Story von Activision Blizzard. Dort gibt es, über den Skandal, dort gibt es ein paar News. Und dann im Big Screen erzählt jetzt Luca endlich über Star Wars Visions, die neueste Star Wars Serie. Mhm. Und die Young Pope, im Fall, ich bin gar nicht sicher, hast du nicht über den schon mal erzählt?
Wir haben es jetzt schon wählen. Aber wir haben es aus Zeitgründen verschoben, habe ich gemeint.
Aber du hast schon mal über die Serie geredet. Oder gibt es da eine andere? Aber du hast schon mal über die Serie geredet.
Also, untereinander. Ich glaube.
Nein, ich habe das Gefühl im Fall, du kannst es noch kurz googlen. Egal. Wenn man es herausfindet, und sonst gibt es halt nochmal ein Update. Und ich habe noch Riders of Justice gesehen. Ich habe gesehen, über den habe ich auch nicht erzählt. Das habe ich nämlich eben wollen.
Was ist das?
Eben siehst du. Da habe ich nicht davon erzählt. Nein. Und dann erzählen wir, hat der Luca Age of Empires 4 gespielt. Ich habe Deathloop noch fertig gemacht. Kann dort noch ein Update bringen. Simon hat wieder ein bisschen Magic gespielt. Mhm. Und dann habe ich mal noch einen ganz kleinen Mobile-Tipp. Ja, also. Aber als erstes muss ich mal noch sagen, ich habe doch jetzt endlich, nach etwa einem halben Jahr, meine Tastatur bekommen.
Oh.
Also weißt du, Tastatur. Ich wollte die eine zusammenbauen und da das Fundament sozusagen.
Ja.
Oder? Also weißt du, ich habe Switches gehabt, ich wollte die eine zum zusammenbauen. Ich hatte Switches und Kabel und den Loop und alles eigentlich. Und das ist halt. Ja, aber das eigentliche Ding hat mir gefehlt. Und jetzt habe ich gestern die fast 100 Switches. Die musst du. Die musst nicht, aber die sollte man looben, hat uns mir der Kevin erzählt, oder unser Experte in diesem Bereich.
Was hast du für Switches?
Glorious Panda.
Was sind das?
Und Tactile.
Also, und haben sie einen Klick oder nicht?
Jetzt habe ich sie nicht da, jetzt habe ich sie da unten. Ja, aber nicht klicken. Aber halt, sie sind nicht linear, schon in der Mitte jemanden, oder?
Ja.
Und schon, du hörst schon das Klicken. Und dann, genau, eigentlich kann man die reinstecken, oder? Man hat wirklich so ein Board, wo dann all die leeren Bereiche sind für die Tasten. Und dann die Switches, die mechanischen, die muss man aber eben, damit es besser tönt, kann man die wirklich noch looben. Hey, und für das musst du die alle auseinandernehmen. Zuerst habe ich es versucht manuell, wirklich, dann machst du es mit einem Schraubenzieher. Hey, das geht. Ich habe nach zwei aufgehört. Dann habe ich für 10 Stutz oder so ein kleines Plastikteil gekauft. Dann kannst du dort weiter reinstecken, dann löst es sich ein bisschen. Und fast selbst mit dem habe ich noch irgendwie eine Stunde gebraucht, um die alle rauszunehmen.
Ja, gut.
Hey.
Es hat niemand gesagt, das ist einfach.
Oh, doch. Und aber die Arbeit kommt ja erst. Jetzt muss ich bei jedem, hast du so ein kleines Töckchen, das du auf das beiden Seiten kurz musst anpinseln. Und das musst du jetzt eben bei irgendwie 90 Switches machen oder so. Das wird man noch. Ich muss irgendwie eine Serie finden, um zuzuschauen.
Ja.
Aber ich höre es dann, wenn ich sie dann habe.
Oder einen Podcast hören. Wahrscheinlich ein Audiobuch ist wahrscheinlich besser. Ich tue nicht gerne. Aber gut, ja. Du bist ja der gerne Second Screen und so Sachen macht. Oder ohne schauen, gerne Serie schaut. Also Serie los. Blöd gesagt.
Das ist so. genau. Aber ist ja gleich. Ich höre es dann, wenn ich es dann habe. Also komm, dann fangen wir doch an. Und zwar mit den News. Und da geht es darum. Vielleicht, Nuka, du kannst ja gerade mal anfangen. Aber Activision Blizzard. Der andauernde der Gerichtsfall wegen sexuellen Übergriffen und so.
Genau,
und hat jetzt da mehrere Updates gegeben. Und fang doch mal beim Größten an.
Jawohl, richtig. Also die Vorgeschichte ein bisschen kurz im fast Rewind. Ist ja gesehen, dass im Juli hat der Bundesstaat Kalifornien klar gegen Activision Blizzard erhoben, weil das nach zwei Jahren Ermittlung. Der Vorwurf ist, dass die Firma eine Kultur von Sexismus und Unterdrückung quasi tut fördern. Frauen sind schlechter bezahlt auch als Männer und werden sexuell belästigt. Und die Klage hat natürlich zu einem ausgewachsenen Skandal für Blizzard geführt. Er hat auch den Börsenwert extrem geschadet oder auch das Ansehen von der Firma. Und das Ganze ist letzte Woche nochmal ein bisschen getoppt worden, weil eine zweite Klage reingeflogen ist, das mal aus der von der eigenen Belegschaft allerdings, weil Blizzard offiziell eigentlich also öffentlich behauptet, ja, sie sind jetzt dran, alles besser machen, alles am verändern, es sollte jetzt alles wieder gut werden. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gesagt, dass sich genau gar nichts verändert hätte. Wer öffentlich darüber reden will, würde sogar bedroht und eingeschüchtert werden von der Firma. Jetzt. Und ja, das sind natürlich alles massivste, also oder ich sage mal, ich rede im Konjunktiv, es wären natürlich alles massive Verletzungen gegen das Arbeitsrecht. Und das Update ist, dass jetzt die Börsenaufsicht von Kalifornien Ermittlungen eingeleitet hat.
Ja, US-Börsenaufsicht oder SEC.
Ja, genau.
Securities
genau,
and Exchange Commission. Ja, ja, das ist dann einmal. Ja. Also von Kalifornien gibt es wahrscheinlich keine Börsenaufsicht.
Ja,
weil das
ja,
ist
genau.
Dann schon US-Wind. Ja, ja.
Wichtiges Detail. Nein, hast absolut recht. Die SEC hat eben jetzt Ermittlungen eingeleitet und vor allem wollen sie herausfinden, ob Blizzard Activision Blizzard rasch und komplett genug über die laufenden Ermittlungen informiert hat. Also vor allem die eigenen Investoren, weil als börsennotiertes Unternehmen bist du natürlich verpflichtet, offen und transparent über deine, ja, über was da passiert, was da läuft, zu informieren, weil jeder, der Geld in deine Firma investiert, hat gesetzlich das Recht, so etwas zu erfahren, weil er muss ja wissen, wie der Wert des Unternehmens in den nächsten ein, zwei Jahren voraussichtlich sinken oder nicht. Und wir wissen ja, die Ermittlungen laufen, oder die vom Bundesstaat Kalifornien, die laufen ja schon seit zwei Jahren. Und es ist offenbar, oder das ist jetzt eben das, was die Ermittlungen herausfinden wollen, ist nie wirklich darüber informiert worden. Es gibt zwar, also das erste Mal wirklich darüber informiert, hat man im letzten Quartalsbericht, wo am 3. August rausgekommen ist, wo man gesagt hat, ja, Blizzard könnte jetzt ein bisschen negativ in den Medien sein. So, well, no shit, Sherlock. Und das ist eigentlich eher die erste offizielle Erwähnung eigentlich von diesem Zeug. Man weiss, dass 2020 ist ein Game Director von WoW auch für Vorfälle, die genau eben mit dem Sexskandal zu tun hat, gekündigt wurde, der Alex Afrasiabi. Damals hat man aber die Gründe nicht erfahren, die sind unter Verschluss gehalten worden. Aber im Nachhinein jetzt, also in Hindsight heute, weiss man, das ist natürlich auch wegen diesen Skandal gewesen. Und das, genau das sind so Sachen, wo jetzt ja, die SEC herausfinden wollte, hätte eigentlich Blizzard dort schon müssen informieren vor zwei Jahren, wo das langsam losgegangen ist und ins Rollen gekommen ist. Oder nicht. Und ich sage jetzt mal, wenn im Falle von einer Schuldsprechung oder ja, wenn das würde so befunden werden, dass Blizzard da, Activision Blizzard da versagt hat, dann würde das vor das Bundesgericht oder vor das Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Konsequenzen sind einstweilige Verfügung, Geldstrafe, illegal erzielte Profit, würde man dann sagen, die müssen zurückgezahlt werden. Es können natürlich auch hochrangige Personen, wie zum Beispiel eben der CEO, der Bobby, der, wie heißt der Bobby?
Kotick.
Die würde man vielleicht auch sogar ein Berufsverbot aussprechen. Einzelne Personen könnten Geldstrafe, also man könnte auch quasi einzelne Personen auf denen Geldstrafe aussprechen gehen oder sogar Freiheitsstrafe. Und so als kleines Beispiel, 2013 hat eben die SEC JP Morgan Bank zu einer Strafzahlung in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar verdonnert. Also es kann recht schädern dort.
Ja.
Ich meine, das ist das Einzige, was ich würde nützen würde. Weil irgendwie, wir haben ja vor, eben, wir berichten jetzt immer wieder mal drüber, dass einfach die Firma, die sinkt einfach immer weiter im Ansehen. Was war letztens schon, gewesen, was da Beweise geschreddert haben und so. Wirklich, das ist einfach unglaublich. Die machen einfach immer noch mehr, wo du einfach findest, so, fuck, Mann, ey. Also, du hast das Gefühl, sie versuchen es gar nicht.
Ja, nein, aber das ist halt bei börsenkotierten Unternehmen fast wie immer so. Das hat gar nicht mit, also natürlich, das ist der Stein, wo es Rolle gebracht worden ist, oder? Aber schlussendlich, dass nachher dort kannst du immer mehr Steine nachher quasi umdrüllen und schauen, ob es direkt drunter hat. Und das ist das, was da passiert. Oder man schaut einfach, ja, hat man jetzt vielleicht, hätte man das vielleicht den Aktionären früher müssen sagen? Weil laut Vorschrift müsstest du das. Da geht natürlich die SEC dann schauen. Und das wird wahrscheinlich, also logischerweise ist jede Firma, die an der Börse ist, ist natürlich handelt einfach nur das im Gefallen von den Aktionären, oder? Und wenn so etwas passiert, dann nachher tust du quasi der Pflicht nach, das wird wahrscheinlich so ein Graubereich sein, oder so, ja, sagen wir es denn jetzt, ja, wahrscheinlich. Yeah. Und dann kommt irgendein Lawyer und sagt, ja, yeah, das bringen wir schon an, dass wir das irgendwie gerade beugen können und so. Und eine Untersuchung von der SEC ist zwar Tönt krass und so, aber ja, ja. Wenn du gute Anwälte hast, ist das ein Sturm im Wasserglas leider, oder? Aber natürlich, dass die, dass jetzt alles, dass jetzt da so eine Lawine zukommt von Klagen und Konsequenzen, das ist ziemlich klar. Und das ist ja eben, wirklich jede Woche reden wir darüber.
Ich nehme es gleich, wir nehmen es schon Wunder, ob so für den 0815-Gamer, also der, der einfach irgendwie GTA, Call of Duty und FIFA spielt, oder? Weißt du, oder? Das ist ja, von denen gibt es viel. Aber einfach der, das überhaupt mitbekommt, ob es auch nur ein Feuchter
interessiert. Ja, das interessiert niemanden Feuchter. Ich meine, ich habe da, also weißt du, ich habe einen Kollegen, der spielt religiös Call of Duty. Ich frage ihn dann mal, dass ich report back.
Machen wir, nur schon, ob er es weiss.
Ja, eben, ob er es weiss oder nicht. Ja, ja, genau. Also weißt du nicht, das ist ein sehr schlauer Sieg, oder? Aber es interessiert mich einfach nicht. Das ist sein Game, das er spielt. Und der Rest ist ihm so ein bisschen egal, kommt vielleicht mal ins Wallheim. Aber der ist nicht jetzt so deep drin wie mir, sondern der zockt. Also, und das, natürlich nicht, weil das, wieso auch, oder? Wenn du nicht irgendwie, wenn du nicht einen Wirtschaftsteil hinschaust, oder selbst dann, oder? Kommst nicht, stolperst nicht über das, wenn du nicht jeden Tag irgendwelche Medien konsumierst, wo genau das ist. Und ganz ehrlich, ich schaue nie einen Wirtschaftsteil, oder? Ich bekomme es jetzt einfach mit, über wie es halt mein Hobby ist, ja.
Ja. Und viele finden halt auch, das ist ja bei anderen Bereichen genauso, wo einfach finden, dass nur wegen dem muss ich das auch nicht boykottieren. Das ist ja in der Filmindustrie überall so. Nur weil ein Schauspieler ein Arsch ist, ich habe dann einfach wirklich keine Lust mehr, das zu schauen. Und dann viele schauen über das hinweg, weil einfach man will konsumieren. Die anderen zwei Sachen...
Aber ich finde das auch... Also ich find das auch, es ist wirklich jedem auch ein bisschen persönlich überlassen. Ich habe jetzt zum Beispiel mein WoW-Abo habe ich jetzt auch gekündigt letzte Woche, weil es mir wirklich mir persönlich auch zu viel geworden ist. Es ist so viel wirklich Dreck am Stecken, das gefunden. Nein, das wollte ich jetzt nicht mehr unterstützen. Aber man darf halt gleich nie, also vor allem in dem Fall bei Blizzard, weil es ja vor allem wirklich die Belegschaft so krass betrifft. Aber es gibt halt auch eben in anderen Beispielen, wenn du sagst, der Schauspieler, ich finde dann ein Arschloch, Tom Cruise, Scientology und so, wirklich verwerflich und ich persönlich finde das ganz, ganz furchtbar. Aber in so einem Filmprojekt stehen ja 400-500 Menschen, die absolut nichts dafür kommen, die, die sehr leidenschaftlich jeden Tag ans Werk gehen und wirklich alles geben, was sie haben. Und eigentlich die wollte ich nicht bestrafen. Ich finde den Film ja gleich cool wegen dem. Und es ist wie wenn jetzt, aber Gott behüte, irgendwie ein riesen Skandal um Digitec würde rauskommen und ab morgen all meine Beiträge überall würde ich 50 Kommentare drin haben, hohen Scheiß laden, wollte ich nicht mehr. Und ich denke mir so, hey, ich was kann ich dafür? Jetzt, ja. Nein, oder? Also,
aber es ist natürlich beim Game-Ding ja genau das Gleiche an und für sich. Das kann man halt schon immer so argumentieren. Und ich weiss auch nicht, ob es, weißt du, das ist das mit dem Simon haben wir auch darüber geredet. Oder? Das ist ja wie so, wenn man das immer ignoriert, oder? Aber wenn jetzt Tom Cruise zum Beispiel, weißt du, das ist halt schon so, wenn ja alle würden den boykottieren, dann würde auch etwas gehen. Und ich meine, der vermutlich sogar jetzt noch ein harmloserer Fall, obwohl, weiß auch nicht, dem seine Kinder vielleicht schon geschädigt, was man so liest.
Ich glaube nicht, dass es ein harmloser Fall ist. Ich glaub, das
Eben gesehen, aber dort weiss ich zu wenig. Ich weiss genug, dass er mich aufregt und ich keinen Bock mehr hat, das zu schauen, aber sonst weiss ich zu wenig. Aber jetzt in dem Fall beim Game, oder? Da wissen wir jetzt genug, dass wirklich offenbar steht ganz tief, ganz viel Dreck am Stecken, die Firma. Und, aber natürlich sind, ich sage jetzt irgendetwas, 90% oder so von den Leuten sind einfach irgendwie, die können ja nichts dafür. Mhm. Und die arbeiten auch und haben sich angestrengt und jetzt werden sie vielleicht benachteiligt, weil sie keinen Bonus bekommen, weil wir sie boykottieren. Das ist immer die Abwägung. Aber da habe ich im Fall mittlerweile tatsächlich auch den Eindruck, dass, wenn man es nicht spürt, dann passiert nichts.
Also ich habe jetzt da bei Blizzard wirklich auch für mich die Linie gezogen, weil ich gesagt habe, da ist tatsächlich die Belegschaft betroffen von diesem Ding. Das ist nicht die Belegschaft, die den Tag, wo einfach ihren Job macht und eigentlich nicht wirklich betroffen ist, weil irgendwie der CEO mit der Nut rumgekurrt hat oder so etwas. Sondern
das wäre mir auch noch gleich. Also.
Da ist jetzt wirklich die Belegschaft selber extrem, offenbar wird sie extrem geschädigt von dem Vorgehen. Und ja, da habe ich jetzt bei mir einfach die Linie gezogen und gesagt, da wollte ich auch ein Zeichen setzen. Weil die Belegschaft tatsächlich betroffen ist und nicht einfach eine.
Dafür verantwortlich ist, oder? Zu einem Teil, oder? Das meinst du mehr? Also, betroffen ist sie sowieso. Also, betroffen ist sie von dem Boykott, aber sie ist betroffen, sind dafür verantwortlich. Ja. Aber es ist so ein bisschen wie, also, weißt du, ich meine, ich schaue jetzt zum Beispiel die WM in Katar, ich schaue nichts. Weder Quali spielen, noch schaue ich die WM und so, obwohl ich ein riesen Fußballfan bin, das fällt mir viel, viel schwerer als jetzt zum Beispiel Activision Blizzard, da kann ich locker. Es gibt 100'000 andere Games, eine WM gibt es nur einmal. Aber auch dort kommt dann natürlich auch das, ja, das hätte man früher müssen machen, Amnesty International sagt von Anfang, sagt jetzt sogar schon, ja, das bringt jetzt nichts an Boykott und so, man muss mehr da Awareness schaffen und das brauchen, gerade als Mittel zum Zweck, oder? Und sagen, hey, look, es gibt moderne Sklaverei und so. Also, weißt du, es ist überall immer so eine Diskussion. Und für mich, meinst du, letztendlich, ja, habe ich, ich meine, weder FIFA noch Activision Blizzard wird irgendwie nachher sagen, oh, der Ball ist da boykottiert, das können wir ändern uns. Das wird nicht passieren, oder?
Nein,
aber für mich selber, für mich, also ja, es ist ein egoistisch, aber für mein Gewissen finde ich so, ja, komm, ich habe keinen Bock auf das, ich werde das nicht schauen, ich finde irgendwie, nein, einfach nicht. Und wenn es noch 10 oder 20 oder 30 oder 100 oder 1000 andere wie ich machen, irgendwann hast du einen Impact. Und das ist so
meine aber das Frage. Ist ja auch bei... Ja, das, vor allem, das ist ja bei allem so. Das ist ja beim Umweltschutz, bei der Ernährung und so. Ich meine, wenn du findest, so, ja, ich verzichte nicht auf Fleisch oder so, weil einfach, das macht ja keinen Beitrag. Aber ja, eben, es müssen halt alle am gleichen Strang ziehen. Und, ja, ja, aber schon gleich. Die letzten zwei Updates, die ich hier in die Story auch noch reinbringen würde, ist einfach, dass eben, weil dort doch etwas geholt in dieser Firma. Eben, da jetzt ist der Chief Legal Officer, die ist auch gegangen. Mhm. Eben, also nicht ich glaube, freiwillig, weil sie einfach glaub, den Laden scheiße findet. Also da wieder hochrangige Mitarbeiterin und dann der Overwatch-Producer ist auch schon gegangen. Also jetzt der neue, das ist der Matthew Eisman.
Der ist aber noch nicht so lang gewesen, oder wie?
Nein, genau. Und der Jeff Kaplan ist ja dieses Jahr gegangen. Das ist ja wirklich so das Aushängeschild gewesen. Ja. Und das ist jetzt sein Nachfolger und der hat jetzt auch schon keinen Bock mehr. Und das geht kurz bevor da die Grand Finals von der Overwatch League anfangen. Also
sind freiwillig gegangen, die Leute.
Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich, also weil ich lese da nur Positives über den. Ich habe es so genau nicht damit befasst. Aber ich glaube, das ist einfach, du merkst die blühten jetzt Personal, oder? Und das ist dann eben schon auch etwas, wo dann möglicherweise kann helfen kann, dass sie dann mal etwas machen.
Ja.
Weil eben, ja, wie der Simon sagt, vielleicht geht gesetzlich eben nichts, aber wenn dann die Leute keinen Bock mehr haben, dort zu arbeiten.
Eben, ja, und das ist ja dann auch irgendwie, das, genau, so Gute, schaffst du es dann eben schon, ja, genau. Also weißt du,
Das ist die Gute, ja. Wenn die Guten, die talentierten Entwickler, die gute Führungskräfte, wenn
ja, meinst, aber dort springen nachher sofort dann ein paar Junge, die wo lechzen, hinten an, oder? Ich glaube nicht, dass die Mühe haben, Talent rekrutieren, vielleicht oben rein, aber vielleicht können sie jetzt halt wie, ja, das weiß ich nicht.
Hast du Unterschiedliches gehört? Also ich habe schon gehört, dass eben, also ich habe schon gelesen, dass das Problem von Modern Day Blizzard, oder ist es nein, sorry, ich glaube, bei BioWare ist das, glaube ich, auch nicht die Diskussion gelesen, dass die in letzter Zeit tatsächlich Mühe haben, gute Leute zu rekrutieren, dass das auch mit ein Grund ist, warum BioWare Games nicht mehr die gleiche Qualität haben, die sie früher mal hatten, zu, sagen wir mal, KOTOR-Zeit oder so, weil sie tatsächlich einfach Mühe haben, wirklich gute Talente nachzuziehen und zu engagieren. Die gibt es nicht ganz so wie Sand am Meer, wie man es vielleicht meinen könnte. Aber das ist ein Bericht, den ich gelesen habe. Das heisst nicht, dass es muss stimmen oder so.
Ja, und wenn es nachher schlussendlich jetzt das einfach bedeutet, dass es einfach viel mehr kleine Games gibt, die gut sind und die Kleinen sich nicht mehr verarschen lassen. Also weißt du, die kleinen und guten quasi Produzenten oder Programmierer und so, Videogame-Developer gar keinen Bock mehr haben, zu AAA-Leute zu gehen und dafür selber ihr Zeug rausgeben, wo erst noch innovativer ist und vielleicht halt dann nicht so shiny und glossy, aber dafür einfach geil und ohne Microtransactions, dann ist das eigentlich für alle ein Gewinn, in meines Erachtens. Also, für mich könnte jetzt wirklich Activision Blizzard nicht mehr existieren und es würde nichts verloren gehen. Ich will vielleicht mal Diablo 3 würde mich ein bisschen anschiessen, weil ich das ab und zu gezockt habe. Oder StarCraft ist halt auch so eine Erinnerung. Aber es ist nur eine Erinnerung und die kann man auch irgendwie dann einfach abschiessen und dann finde ich auch.
Ja. Du mal schauen, was da passiert. Also komm, dann gehen wir doch weiter und dann haben wir mich jetzt wundern, was da der Luca zu erzählen hat über Star Wars Visions. Das ist auf Disney Plus, glaube ich, läuft die Serie. Oder?
Jawohl, auf Disney Plus. Sie ist seit heute, 22. September, verfügbar. Alle 9 Episoden sind schon drauf. Es sind halt auch nur Kurzfilme, an etwa 10 bis 15 Minuten je. Und das Besondere an Star Wars Visions ist, dass es nicht irgendwie von Lucasfilm produziert wird, sondern tatsächlich von 7 japanischen Anime-Studios, die teils auch wirklich zu den grössten in der Branche gehören, also so Production IG zum Beispiel, wo Attack on Titan gemacht hat zum Beispiel oder Ghost in the Shell. Und die haben wirklich einfach den Auftrag gehabt, hey, du hast komplette künstlerische Freiheit, inhaltliche Freiheit mehr oder weniger. Erzählt einfach eine Story, wie ihr Bock habt, sie im Star Wars-Universum zu erzählen und das im Anime-Stil, wo ihr Bock drauf habt. Und das ist wirklich einfach so, ich sag mal, Man könnte vielleicht so negativ assoziiert Kakophonie von ganz vielen Stilen, aber es ist eigentlich für mich mehr wirklich ein riesen Bugge. Und die einen Kurzfilme habe ich mega toll gefunden, andere habe ich wiederum so nicht gefunden. Und dann hat es ein, zwei, wo ich, ein bisschen schwach gefunden habe. Aber das ist eigentlich das Tolle an dem, dass es so ein Projekt gibt. Und das hat mich wirklich überrascht bei Disney, dass es so ein Projekt gibt, wo eigentlich so wenig auf Massentauglichkeit gibt, wo wirklich darauf pfeift und sagt, hey, wir geben diesen Künstlern einfach mal ja, die Plattform, um sich da ein bisschen verwirklichen mit einer Marke wie Star Wars, die ja dann doch extrem zieht, oder? Also nicht einfach irgendetwas, sondern man gibt ihnen Star Wars in die Hand, man lässt sie machen. Und das sind ja alles auch totale Fans, die dort arbeiten, aber halt trotzdem ihre eigene japanische Kultur drin reinfliessen lassen. Also für mich, vom Feeling, vom Schauen von diesen Anime-Kurzfilmen, ich habe sehr selten das Gefühl gehabt, ich schaue etwas aus dem Star Wars-Universum. Es hat sich sehr selten eigentlich nach Star Wars an sich angefühlt. Zwischendurch haben sie mal ein Lichtschwert, zwischendurch haben sie den Force use oder siehst mal einen Stern zerstören. Aber so vom Feeling her hat es sich nicht wirklich wie Star Wars angefühlt. Und das ist die grosse Stärke von dieser ganzen Sache. Das finde ich, das macht das Experiment aus. Es ist ein Experiment, es kann auch scheitern. Es ist okay, wenn es scheitert. Auch das kenne ich nicht von Disney. Das ist eigentlich normalerweise so extrem darauf aus, dass alles sattelfest ist und kein Risiko eingeht und möglichst allen gefallen und möglichst etwas für alle. Und das ist jetzt wirklich mal, ja, total das Gegenteil. Und ich bin mega Fan von diesem Projekt und ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt mit noch mehr davon, dass sie noch mehr davon bringen. Jetzt auf jeden einzelnen Kurzfilm eingehen, macht glaube ich keinen Sinn. Es sind 9 Kurzfilme, ja. Es ist eine Anthologie, das heisst, es sind keine Folgen, die aufeinander aufbauen, sondern jede Kurzfilm ist eine 10-15-minütige Geschichte, die in sich abgeschlossen ist und ja, einfach mal reinschauen.
Also mega Bock so auf das.
Ja.
So, du kannst im Stück schauen, eigentlich. Du hast ja gesagt, so 10 Minuten
genau,
rum, oder was?
Genau, es sind etwa 10-15 Minuten pro Folge, es sind 9 Folgen, also geil. 2 Stunden hast du alle durchgeschaut.
Geil. Es ist ein bisschen geil. Wie ein Fantos-Kurzfilmprogramm, um dann nochmal ja. Fantos droppen, aber das, ich kenne das, also weißt du, so ein bisschen von diesen Kurzfilmprogrammen dort. Dort ist natürlich die Länge auch ein bisschen unterschiedlich zwischen so teilweise 1 Minute und eine Viertelstunde. Aber das finde ich das Geile an so Kurzfilmprogrammen, die nicht zusammenhängend sind. Du kannst einfach, wenn dir etwas nicht gefällt, dann schaust du es halt noch fertig. Es ist eh, es hat jetzt nicht viel Zeit geraubt von dir. Aber der nächste ist dann vielleicht wieder, findest du wieder sensationell. Mhm. Und das finde ich so etwas, finde ich tatsächlich, für einmal muss ich Disney da auch Kredit geben und sagen, das ist eine geile Idee, weil es auch zu einem Teil vielleicht Leute, die sonst nicht so offen sind für das, die Möglichkeit gibt, so etwas zu entdecken. Und jetzt mit Anime ist natürlich schon, eben, es gibt ja so viele verschiedene Macharten und da muss jetzt, da kann von mega herzig zu irgendwie 3D-mäßig oder was weiß ich, weiß es nicht, ich kann es nicht sehen, aber.
Es hat alles drin.
Es hat alles drin, oder? Aber da, ja, im Trailer habe ich es einfach gesehen. Und das finde ich schon cool, wenn das nur irgendwie jemand mal irgendwie dazu bewegt, sagen, hä, vielleicht gibt es da noch etwas anderes und dann kommt er ein bisschen weg von dem Disney-Zeug oder vom kommerzigen Zeug, sage ich jetzt mit dem Ganzen. Und öffnet seinen Horizont oder ihren Horizont, dann ist es wie, ist der Job done. Dann finde ich es cool. Und dann hast du irgendwie eine breitere Sicht und kannst mal ein Leute irgendwie für etwas begeistern, was wahrscheinlich sehr nischig ist. So, weißt.
Aber ich meine, die Fallhöhe ist jetzt auch sehr gering. Ich finde jetzt da, also weißt du, Disney muss jetzt auch nicht zu fest loben. Die machen ja mittlerweile.
Nein,
jetzt mal ernsthaft. Die machen jetzt alles
Geil, Star Wars. Hast du jetzt da der Disney.
Und,
stopp halt, Hand, das ist das zu viel jetzt, Lob. Zu viel Lob.
Ja, nein, oder das jetzt finden. Wir könnten mal. Wir sind mega mutig. Wir machen jetzt auch noch Anime. Neben uns nicht Millionen andere ja. Star Wars-Projekte.
Nein, aber wenn jetzt das ja noch gleich mit dem Marvel passiert und so und dann vielleicht nicht nur japanische Animationsstudios, sondern vielleicht auch europäische oder amerikanische Animationsstudios, die eben auf der beaten Track sind. Ich meine, klar, das ist einfach zu machen. Und wahrscheinlich werden sie jetzt nicht irgendwie noch die Konkurrenz einladen. Also weißt du, oder wo sie Konkurrenz sehen. Auf der anderen Seite ist für sie natürlich, wenn sie das in Europa jetzt hören, machen, sagen wir, sie machen irgendwie im Marvel-Universum das gleiche Ding mit europäischen Studios oder was weiß ich. Ja. So. Und dann ist das für sie aber auch auf eine Art, irgendwie können sie ja dort dann vielleicht auch wieder Leute rekrutieren, was weiß ich. Also es könnte schon sein. Also uneigennützig wird sie ja dann vielleicht auch nicht gemacht.
Und ist mir auch
das Risiko ist nicht. Also, aber finde ich
easy. Ist mir auch gleich. Genau, nein, mir ist auch völlig wurscht, oder? Weil ich finde auch, ich finde die Animatrix ist grossartig und da das Love, Death, Robot. Das ist sensationell gewesen, darum ich finde das voll geil. Ja. Star Wars Visions ab dem 22. also heute, wo wir aufnehmen, auf Disney
Plus. Genau. Und noch für das Zückerli für wirklich die grössten Anime-Fans ist, es ist natürlich auch auf Japanisch synchronisiert. Also du hast nicht nur deutsche Tonspur oder englische Tonspur, du hast
auch eine
japanische Tonspur. Ich habe in meinem Screener mit japanischer Tonspur geschaut und englischen Untertitel. Das ist wirklich sensationell gewesen. Ich habe es hure geil gefunden. Ich habe es mega gespürt.
Ja, alles andere wäre also völlig. Also, das müsst ihr auch auf Japanisch schauen. Nein, also ganz ehrlich, ich immer Originalsprache. Wer synchronisiert die Filme schaut, der ist eigentlich für mich sowieso. Gut.
Das tut des Teufels. Also, dann, wie gesagt, Young Pope, ich bin sicher, was du von dem erzählt hast. Ich weiß nicht, ob es den New Pope vielleicht erzählt hast oder.
Ich habe es googelt, ich finde nichts. Ich finde nicht, dass mir.
Ich weiß nicht, ist aber der Film gewesen, da, oder? Wo da die zwei Päpste da schnurren, oder?
Nein, es sind nicht zwei Papst. Es sind nicht zwei Papst. Also der Young Pope ist ein Papst.
Nein, der New Pope. Das ist
noch der. Dann erzähl mal von dem
Papst. Also der Young Pope. Ich hatte letzte Woche schon darüber reden. Wir haben das nachher aus Zeitgründen gestrichen. Der Young Pope ist eigentlich auch schon ein bisschen ein älterer Serie. Sie ist aus dem Jahr 2016. Ich habe sie einfach erst jetzt gesehen und ich habe sie so derart sensationell gefunden, dass ich unbedingt darüber reden wollte, so als Serientipp, falls jemand noch etwas sucht und nicht so weiss. Und finde, das wäre mal eine lustige Idee. «The Young Pope» ist eine HBO-Serie, läuft auf HBO, beziehungsweise ich habe es über Sky dann gekauft und handelt vom jüngsten gewählten Präsidenten seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, weiß nicht wie
viel. Papst oder Präsident?
Papst. Und jüngsten gewählten Papst, also gewählt.
Du hast Präsident.
Habe ich Präsident gesagt? Ja. Oh, Jesus. Also
ein 12-Jähriger im Vatikan. Ja, nach dem Trump ist alles möglich, oder?
Oh ja, sag's. Nein, sorry. Papst. Es geht um den Papst. Der jüngste Papst, gespielt von Jude Law. Der ist irgendwie 45 in diesem Film oder so. Und der ist gewählt worden, quasi Kardinal. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie House of Cards im Vatikan. Und Kardinäle haben gesagt, wir brauchen da ein bisschen so einen jungen Schnösel. Wo man ein bisschen kontrollieren und ein bisschen beeinflussen und so. Eigentlich sind dann Kardinäle die wirklich die Macht haben und es stellt sich heraus.
Aber der Gott wählt doch den Papst.
Ja, der Heilige Geist erfüllt die Kardinäle und das sagen sie natürlich so, ja, eben der Heilige Geist und so hat uns erfüllt und der Voyello dort ist quasi so der Strippen, der Drahtzieher dort hinten dran und hat gemacht, dass eben da der Lenny Bellardo gespielt von Jude Law, eben gewählt wird, damit sie ihn kontrollieren können. Es stellt sich heraus, dass er sich absolut nicht kontrollieren lässt, dass er total unberechenbar ist und wirklich einfach keinen Stein auf dem anderen lässt und wütet und macht und tut in dieser katholischen Kirche. Und das Tolle ist, es ist ein Mix aus, es ist ein bisschen wie der Frank Underwood in House of Cards, also von Kevin Spacey dort gespielt. Es ist ein Mix aus «Haha, hure geil» und «Oh shit, jetzt geht er auch, das geht jetzt aber zu weit». Also wirklich mega geil erzählte Geschichte. Es ist ich weiß nicht mal, ob es wirklich eine amerikanische Produktion ist. Es hat viel, es ist produziert und geschrieben, diese Serie. Und auch directed ist sie von Paolo Sorrentino. Das ist ein italienischer, ich sag mal, Autor oder wie sagen wir dem, Writer, Director, also ein Regisseur, der seine eigenen Drehbücher schreibt. Bekommt tatsächlich im Falle am diesjährigen Zürich Film Festival wird er prämiert mit dem Attribute to Award. Also der ist wirklich angesagt in der Szene. Wird auch beschrieben so ein bisschen als der neue Fellini von der italienischen Regielandschaft. Ist wirklich eine spannende Person, macht spannende Filme, ist ein gebürtiger Napoletaner und es hat auch eine Figur in The Young Pope, wo, also ein Kardinal, der quasi zu der Dreierspitze vom damaligen SSC Napoli, Insigne, Higuain und Hamsik quasi fast schon bettet und sie so die heiligen Profite und so. Hilf mir. So.
Das ja, mal, den kennt man schon mal. Sorrentino, This Must Be The Place hat der gemacht.
Hat einiges gemacht.
La Grande Bellezza, das ist einer, also ja. Der hat doch mal die Gune.
Richtig.
Ja, den kennt man schon. Es ist mir schon gesehen, dass ich den kenne.
Geschmeidig,
der Young Pope. Ich bin auf die Serie aufmerksam geworden, weil letztes Jahr ist eben die Fortsetzung von The Young Pope rausgekommen auf HBO, wo eben The New Pope heisst, mit dem John Malkovich in der Hauptrolle. Und ich habe den Trailer gesehen und dachte, das ist ja fantastisch und habe mich ein bisschen schlau gemacht über die Serie und dann eben herausgefunden, es gibt eigentlich noch, es ist eigentlich die Fortsetzung von The Young Pope mit dem Jude Law und darum habe ich mit der jetzt angefangen und ich muss sagen, es ist Hammer. Also die 10 Folgen sind wirklich extrem geil geschrieben, gespielt, wunderschön im Vatikan. Man sieht auch schön, ein bisschen so, wie hindurch alles funktioniert. Schauspieler. Also Diane Keaton macht dort auch noch mit, by the way, mit dem Jude Law zusammen. Wirklich eine Qualitätsserie. Es hat mich wirklich umgehauen.
Neues?
Nicht zu verwechseln mit The Two Popes.
Ja.
Der dritte im Bund, nämlich der Film mit Anthony Hopkins, und ich vorhin gemeint habe, mit Jonathan Pryce, wo es darum geht, um die Übergabe zwischen dem alten und dem neuen Papst, wo ich fuck du auch noch weiss, was heisst. Ratzipapst, Ratzinger. Und da der neue halt, da der Ben Bernhard, Benjamin, wie heisst er?
Oh,
Papst Ben.
Blümchen.
Papst Benedikt. So. Also.
Also, ich habe auch noch einen letzten Tipp. Ich habe den schon länger mal gesehen. Also, länger vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, warum ich nie von dem erzählt, weil der ist ganz geil gewesen. Ein total schissiger Name: Riders of Justice. Und wenn das wirklich irgendwie so Fast and the Furious oder Action
Ding. Ja, das ist einfach mit Döff.
Genau. Ja, genau. Aber es ist ein dänischer, es ist noch schwierig, so Drama, ein bisschen Comedy. Es dreht sich eigentlich um so vier Personen. Eins ist da der Mads Mikkelsen, der Mads.
Es ist dänisch. Spielt der Mads Mikkelsen mit? Könnte es sein, dass der mitspielt? Ja. Wie in jedem dänischen Film, der in die Schweiz
logisch
kommt, ever.
Er spielt so einen...
Ein Aussenseiter, wachst du
Nein, er spielt irgendeinen Offizier. Und du siehst ihn einfach am Anfang irgendwo im Krieg, nimm ja in Afghanistan oder wo auch immer. Und dann die nächste Szene ist dann in so einem Zug irgendwo in Dänemark, und da gibt es Zugunglück, wo dann irgendwie zahlreiche Leute sterben. Und in dem Zug ist ein so ein Gangster oder ein ehemaliger Gangster, der im Gerichtsfall gegen die eine Gang aussagen soll. Und es sind aber auch noch so, ein Wissenschaftler ist dort drin, der gerade noch kurz den Platz getauscht hat mit einer Frau, damit sie absetzen kann, und die ist dann genau gestorben an diesem Platz. Und der Wissenschaftler mit seinem Kollegen, der ist so Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die dann eigentlich schlussendlich wieder zuführen, dass du die Zukunft vorhersagen kannst. Das wäre dann die Idee. Es ist nichts übernatürlich so an dem Film, aber jedenfalls, er hat dann ein schlechtes Gewissen und versucht dann irgendwie herauszufinden, ist das Zufall gewesen und so, und jedenfalls geht es dann wie so eine Geschichte, dreht sich dann darum, ist möglicherweise das Ganze kein Unglück gewesen, sondern haben die Mafiosi den Zug entgleisen lassen, damit der, wo du sagen, oder? Damit sie den umbringen können. Und das haben sie dann irgendwie das Gefühl, und dann sagen sie eben dem Mann von dieser Frau, die gestorben ist, das ist dann eben der Mads Mikkelsen, mit dem gehen sie sozusagen auf Gangsterjagd. Und es ist ein der Film, ich finde, er ist faszinierend, die Mischung von wirklich so ein Drama, also wirklich ernste Themen und irgendwie all die Personen, die dort involviert sind, die verschiedenen Wissenschaftler, also wirklich so, sie sind mehr so die Nerdigen, oder? Also,
klischiert.
Mit denen ganz.
Sind sie klischiert?
Nein, wirklich nicht. Sie sind, also ja, auf eine Art ein bisschen schon, der eine ist ein dicker Hacker, aber sie ist dann doch irgendwie recht vielschichtig und kommt dann auch mehr führen, was du denkst. Und vor allem die Story entwickelt sich ganz anders, als du das Gefühl hast. Und das hat immer wieder lustige Elemente drin. Und dann auch wirklich auch, ein bisschen Action und wirklich dark und eine gute Mischung. Wirklich auch einfach so erfrischend. Auch wieder mal etwas, ja, ist halt einfach nicht, merkst du einfach, ist wieder nicht amerikanisch und nicht irgendwie wirklich, wenn eine ungewöhnliche Mischung, aber sehr unterhaltend und wirklich. Ja, er ist packend. Riders of Justice. Cool. Ich habe es wirklich gut gefunden.
Okay.
Ich habe ihn gemietet. Jetzt habe ich das da gar nicht gezeigt. Nein, wir haben ihn gemietet bei irgendwie Google Play oder so. Und,
nach einem typischen so nordischen, eben immer noch ein bisschen schönen Humor drinnen und so. Love it.
Ja, genau. Nein, ist wirklich gut. Und der Mads Mikkelsen, vor allem der, ich finde, da spielt er so. Der hure Militärgrind, der Sauhärte, der kaufst du so ab. Du wirklich, ja. Wenn der Tür aufmacht, ist für Asche. Der mit einem Finger bricht mir jetzt gerade das Gleiche.
Oh, fuck.
Der wirkt hure geil. Und die anderen sind so die typischen Wissenschaftler, die so komische, unpassende Bemerkungen fallen lassen, weil einfach sie halt nicht so gesellschaftsfähig sind. Oder einfach nicht so die Sozialskills haben. Genau. Also, und dann würde ich sagen, wechseln wir noch unsere Spielecke, weil der Luca, du hast da Age of Empires
gespielt. Ja, genau.
Der Technical Stress Test.
Richtig. Das Wochenende war Technical Stress Test. Das heisst, jeder, der wollte, konnte mitmachen und ein paar Multiplayer-Partien zocken. Full Disclosure.
Wie stressig. Wie stressig ist
es? Sehr stressig für mich. Ich nehme es vorweg. Ich bin wirklich, nehmt mich bitte nicht als Age of Empires Koryphäre oder Experte. Ich bin ein sehr schlechter Age of Empires-Spieler. Ich habe es natürlich, zwei habe ich natürlich gezockt, damals wie alle anderen auch fast. Aber ich habe es jetzt nicht über die Jahre hinweg immer wieder gezockt und kann jetzt da kommen mit irgendwelchen Expertenmeinungen, das bin ich nicht.
Lithuanian 3-Minute-Rush geht.
Voilà, das ist genau da. Also meine Partien sind wirklich mehr so gewesen, ich baue auf und so, und ich versuche ein bisschen so den Anfang zu machen, wie man halt sollte machen. Dann sehe ich irgendwo außerhalb von meinem Dorfzentrum ein bisschen weiter so einen Stein vorkommen, wo ich kann abbauen. Da denke ich, oh ja, geil, ich schicke ein paar Leute an, ich brauche unbedingt Stein, schicke sie an und sehe, der Gegner hat schon 3 Burger rundherum gebaut. Und ich so, okay, ich bin weg.
Als Singleplayer hast du aber gespielt?
Nein, Multiplayer, es ist nur Multiplayer.
Bots hättest du können reinnehmen, oder? Hättest du Bots reinnehmen vielleicht?
Nein, du hast, also das Matchmaking hat es automatisch gemacht. Du hast können 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 spielen, aber das Matchmaking hat alles automatisch gemacht. Also ich kann nicht können. Was ich kann sagen, ist für mich jetzt als, ich sag mal, als absoluter Amateur, es hat sich sofort nach Age of Empires angefühlt. Ja, absolut nach Age of Empires. Wirklich der Anfang, sie haben die dunkle Zeit weggelassen. Du fängst ja in Age of Empires 2 fängst ja mit der dunklen Zeit an. Mhm. Das haben sie weggelassen. Du fängst direkt in der Feudalzeit an. Finde ich auch okay, weil das haben sogar ich ab und zu so mit den Kollegen, wenn ich Online-Matches gemacht habe. Die dunkle Zeit ist eigentlich genau vorgegeben, was du wann musst machen. Mhm. Es gibt, ist eigentlich eine halbe Wissenschaft und wenn du auch nur irgendwie halbwegs vom Protokoll abweichst, hast du das Game schon verloren.
Das ist immer das Gleiche, ja. Du musst immer Dorfbewohner bauen, Dorfbewohner bauen, Dorfbewohner bauen.
Genau, weißt du, so 4 Dorfbewohner.
Du musst jetzt aufs Bier schicken, der 5. Gacko, der Board zeugeln.
Voilà.
So, ja. Das ist immer das Gleiche, es ist bei jedem Volk das Gleiche. Ja.
Genau, bei jedem Volk macht kein Unterschied, weil das Volk es macht nichts und wenn du es nicht so machst, dann hast du einfach geschissen. Und das haben sie jetzt mal weggestrichen, es ist weg, das finde ich eine gute, sinnvolle Neuerung.
Das heisst, du kannst direkt eben, das ist geil, dann kannst du mit verschiedenen Opener eigentlich anfangen, wo früher eigentlich das immer noch das Soul war und so. Das ist schon, das ist so bei StarCraft immer das Geile gewesen, oder? Da hast du gewusst, oh shit, der hat schon Gas geholt, das heisst, er wird auf einen schnellen Tech-Rush gehen, das heisst, ich kann irgendwie probieren, einmal zu kontern und so. Und das ist halt beim Genau, die, das stimmt, das ist bei Age of Empires tatsächlich, außer der Lithuanian 3-Minute-Rush. Ist eigentlich, hat es keine Taktik gegeben, wo das irgendwie hast können früh abusen oder so.
Genau.
Aber wieso, mich interessiert noch, wo ich auch, ich habe die Definitive Edition dann mal gespielt und dann gefunden, hey, shit, ich habe gar nicht gewusst, wie verdammt stressig das Game das ist. Weil, weißt du, es sieht ja so chilly, oder wenn du es anschaust, es sieht so ein schönes, gemütliches Game, ist immer noch so
stressig. Es ist stressig, aber ich sag mal, es ist halt das, was auch die Leute von Age of Empires wollen und daran schätzen, es ist kein Anno oder was weiß ich, wo du einfach deine Stadt und deine Wirtschaft aufbaust und das gemütlich beobachtest. Es ist voll Stress, du musst wirklich Gas geben, du musst dich ranhalten, du musst deine Truppen bauen, deine Armeen, deine Burgen, deine Technologien richtig weiterentwickeln. Also du musst schauen, dass du zu Ressourcen kommst, weil irgendwann mal sind natürlich die Ressourcen um dein Dorfzentrum herum weg. Dann musst du halt rausgehen schauen und während du weggehst, dann passiert hinten irgendwo etwas anderes. Also es ist immer noch Age of Empires, wie es immer war. Soweit ich es kann beurteilen, es ist genau das Feeling von Age of Empires 2. Von der Definitive Edition und Grafik ist, finde ich, es ist viel besser und es ist mega schön, vor allem so ein bisschen ambientemässig, wenn du aber, sag mal, wirklich so im Detail gehst, schauen, so ein bisschen so, ja, wie die Armeen animiert sind, die Gesichter, so, dort wirkt es auf mich ein bisschen schwammig, also ein bisschen, nicht ganz so State of the Art. Es ist so vom Ambiente, von der Stimmung her absolut schön, aber im Detail merkst du, hätte man vielleicht ein bisschen mehr können machen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch nicht unbedingt das Wichtige in Age of Empires. Aber ja, das sind so ein bisschen meine ersten Drücke jetzt gewesen von meinen ersten 4-5 Online-Partien, wo ich natürlich alle verloren habe. Ich spiele es halt nur ein bisschen so in meinem Kollegenkreis und wir sind alle nicht unbedingt Profis und dann kämpfen wir ein bisschen so auf Augenhöhe und das ist natürlich online gegen irgendwelche Leute, wo das natürlich da Profis sind, das war deutlich über meine Gewichtsklasse gewesen, aber es war auch nur ein Stresstest von dem her.
Ich habe also, früher eigentlich immer Singleplayer gespielt. Ich finde das einfach entspannter.
Also ja, definitiv.
Ich kann speichern, kann aufhören und kann später weitermachen. Aber ja, ich bin gespannt, es kommt Ende Oktober.
Ja, Streamer auf jeden Fall. Fix, das wird ein grosser Stream, habe ich
das Gefühl. Das ist so. Also, dann ich habe noch ein Update zum Deathloop, weil ich habe eigentlich sonst nichts gross Neues gespielt, aber ich habe das gerade gestern noch schon fertig gezockt.
Wie lange hast du jetzt gerade 30 Stunden?
Nein, ich glaube 25. Ich habe aber noch einen relativ mich an den Hauptstrang gehalten. Einfach weil gerade jetzt noch ein paar neue Games rausgekommen sind und ich einfach das sicher durchzocken wollte. Hätte aber sonst schon noch vieles gegeben zum Erkunden. Aber ich habe es wirklich sehr geil gefunden. Also, vor allem, was ich dann wirklich, wenn ich länger dran bin, was ich ganz geschätzt habe, dass du es kannst so spielen, wie du Bock hast. Oder? Du kannst auf einer Gradlinie zocken und einfach all die Quests rein machen, damit du herausfindest, welche. Oder es ist ein Spiel, es ist um eine Zeitloop und dreht alles in einem Tag, vier Tageszeiten. Und das Ziel schlussendlich ist, 8 Visionäre zu töten in einem Tag. Und du für das musst einfach verschiedene Questreihen machen, die dir dann immer mehr Hinweise geben, bis du einen Plan sozusagen hast. Okay, morgen kann ich den, Mittag kann ich den, dann manipuliere ich das. Und kannst dann aber du kannst die Missionen halt völlig frei angehen, oder? Also du kannst drei Folgen und so, kannst du frei wählen. Aber die Missionen sind ja dann die gleichen. Aber ich finde halt noch geil, du kannst dann wirklich, dann findest du jetzt, gehst du mal die Mission machen, oder vielleicht findest du einfach mal, du hast da irgendeinen Hinweis gefunden, irgendwelche Leute buddeln das Loch und so. Oder irgendwie, dort hat sie einen komischen Einsiedler irgendwo und dann versuchst du mal dort hineinzukommen. Oder es hat irgendwo einen Tresor, wo sich um irgendwelche Piktogramme musst wissen und so. Ich finde das geil, du hast immer irgendetwas gehabt. Und das ist so, du warst auch motivierend gewesen. Ich gehe jetzt auch mal das erkunden. Und du kannst das ja auch, den ganzen Tagesloop, kannst du sagen, ich mache jetzt einfach etwas, eine Mission. Ich spule bis zum Abend, mache nur schön das und dann geht der nächste Tag. Kannst machen, wie du willst. Das ist wirklich geil gefunden. Bis zum Schluss, das Ende, das hätte ich für mich jetzt noch ein bisschen mehr können liefern. Ist okay gewesen, das Ende ist okay gewesen. Aber man könnte gut noch, ich hätte sicher noch 5 Stunden mehr oder so gezockt, wenn ich jetzt nicht irgendwie schon das nächste auf dem Teller gehabt hätte. Aber kann ich empfehlen. Das Einzige, was mich gestört hat, mir ist es wirklich regelmäßig abgestürzt am PC.
Muss also, einfach noch mal schnell.
Wirklich bei fast 100%, wenn ich nach der Mission Upgrades ausgerüstet habe, ist mir fast zu 100% abgestürzt. Das ist wirklich krass. Und in der einen Mission habe ich auch gemerkt, dort ist mir auch regelmäßig abgestürzt. Gerade die einer von den schwierigeren. Weißt du wirklich, dann tötest du die Juliana, kommst irgendwie mega viele Upgrades über und dann lässig. Alles weg.
Scheiße.
Ja, das ist sonst Deathloop kann ich sehr empfehlen. Dann
bin ich noch dran.
Ich habe gerade das Video, ich habe das Video zu dem nächsten, darum erzähle
ich das noch schön. Ich bin so kurz angebunden.
Ja, das ist gut. Das ist auch noch mal ein ganz kurzer Spieltipp. Und zwar World Flipper. Es ist ein Flipper-Game mit JRPG gemischt. Und ich finde es noch witzig. Also, auf dem Handy. Das
klingt gut.
Du spielst Flipper, aber du schiessest wie deine Gruppen umeinander. Oder? Und die haben dann auch so Spezialfähigkeiten und du musst dann auch einen richtigen Ort schiessen, weil die können dann halt von oben und so angreifen. Du kannst auch Autofighten lassen, aber eben dann bei den Bossen und so sind es meistens schlecht. Und ich finde, es ist mega schön animiert, so geile Pixelgrafik. Und es ist aber eines von diesen Gacha-Games, oder, wo du dann dein Team, die Zusammensetzung, die Charakterschaltung ist frei. Oder? Ich habe aber gefunden, ich habe es nicht so exzessiv gespielt, aber auch was ich gehört habe, haltet sich das noch in Grenzen. Also du kannst wirklich, glaube das Zeug wirklich selber machen. Du musst nicht unbedingt Geld ausgeben, um dann, dass du nur so die Levels kannst bestreiten, sondern mit ein bisschen Skill kommst du auch sonst weiter. Und das ist noch geil, wenn Flipper geil findest. Und, also Flipper sind dann so, die steuerst, du kannst die nicht separat links, rechts. Das ist also wirklich das Basic. Aber ist einfach noch geil. Du schiessst wirklich deine Mannschaft um und die vermöbelt dann so spektakulärer Manier, vermöbelt dann da die Gegner und so. Und das ist meistens immer irgendwie zwei Screens und dann kommt, glaube ich, schon der Boss. Relativ simpel.
Cool. Ja.
Dort, Simon, du hast noch...
Ich habe das neue Magic-Set gegeben. Und zwar geht man zurück auf Innistrad. Die das kennen, Innistrad, das war das legendäre Set, wo vor allem für seine Draft-Kompatibilität, aber auch für teils Planeswalker und sowieso Karten bekannt war. Und das ist jetzt ist man wieder zurück. Magic Innistrad Midnight Hunt heisst. Haben wir ein bisschen angezockt. Das ganze Set, also das ist Magic, die es nicht wissen, aber wir haben schon x-mal gesagt, das Trading Card Game, gibt es auch. Magic Arena ist vor allem der Online-Client, den man braucht. Es ist in so einem Horror, weißt du, so ein bisschen Werwolf, Lovecraftian Setting innen irgendwie. Es hat also Werwolf, es gibt einen Tag- und Nacht-Cycle, wo eine Mechanik ist. Flipkarte wieder, wo, wenn es Nacht wird, werden sie zu Werwolf und können irgendetwas Brutales und so. Und es hat, genauso viel Klassiker aus Innistrad früher wieder zurück. Delver of Secrets ist zum Beispiel auch wieder drin. Das ist eine Karte, die damals legendär war, weil sie eigentlich als Common überall drin war, aber nachher die in allen Decks, oder nicht in allen, aber in vielen Decks drin gelandet ist, weil sie mega mächtig war. Bis jetzt habe ich etwa, glaube 3 Partien habe ich gespielt. Die letzte gestern Abend. Komplett versagt. Es war ein Draft, aber ich muss dazu sagen, ich bin am Samstagabend nicht ganz nüchtern heimgekommen und habe gedacht, ich mache mir das Deck noch schnell. Das
sicher interessant.
Da habe ich aber nicht mehr gegamed, weil ich fand, nein, das ist so ein Scheißdreck. Dann habe ich es gestern einmal angeschaut und gedacht, das könnte schon etwas werden, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Ein Spiel gewonnen, 3 verloren. Aber Innistrad Midnight hat das vielversprechend, nachdem das letzte Set so ein bisschen das Dungeons & Dragons Set war, ein bisschen mau an Mechaniken und so, es hat irgendwie nicht so viel hergegeben. Da habe ich das Gefühl, da kann man wieder richtig, richtig deep gehen. Ist ja recht kompliziert, zumal die Synergien nutzen und so, aber es hat bis jetzt recht Spass gemacht. Also Magic Innistrad Midnight hat einen Empfehlung.
Top. Was wir auch noch empfehlen können, was vielleicht noch diese Woche kommt. Wir wissen es aber noch nicht, aber vielleicht gibt es noch einen Stream von Kena. Irgendwas mit Spirits. Blablabla. Spirits, nehme ich an.
Bridge of Spirits.
Genau.
Ja. Sieht aus wie so ein Pixar-Film, spielt sich aber in ein PS3-Game. Das ist so der Essenz aus den Reviews, die ich überflogen habe. Aber bin gleich noch gespannt. Vielleicht gibt es noch, haben wir noch Platz für einen Stream, aber ich müsste dann auch noch meinen Counter-Strike Go PC bauen. Wir bauen ja einen PC mit den billigsten Krüppel, den wir zusammenbringen, wo noch CSGO kannst kompetitiv mit kompetitiven Settings spielen. Das sollte ich mal endlich zusammenbauen. Darum, der kommt sicher auch irgendwann. Ja. Und Sable, glaube ich, Sable kommt morgen endlich raus. Da bin ich echt sehr gespannt.
Okay. Sable.
Also, mit dem hören wir auf. Und beziehungsweise hört auf, geht weiter in den zweiten Teil. Du haust ab. Mit dem Lukas Bösiger reden wir ja über. Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Schwach. Das haben wir gar nicht angekündigt. Aber reden wir über Free-to-Play, über Gamesucht und über all die Mechaniken, die in der Game-Industrie benutzt werden, um Leute immer länger bei der Stange zu halten, was für Gefahren das verursacht. Und er ist Psychologe und genau, wird uns da sicher super eine Auskunft geben. Und genau, darum dranbleiben. Und dort weiterlassen. Und darum bis nachher und Simon, tüdels in dem Fall.
Tüdels.
Wenn wir dich springen.
Tschüss.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Digitec Podcast mit Lukas Bösiger. Er ist Psychologe und unser heutiger Gast. Und zwar zum Thema Free-to-Play, Gamesucht und Monetarisierungen in Games. Also jetzt erstmal herzlich willkommen, Lukas. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Der Lukas arbeitet bei ASK, also Beratungsdienst für Ausbildung und Beruf und unter anderem mit der Kinderpraxis Wiedeke. Und ich habe einen interessanten Blogartikel von dir gefunden, wo ich eben einen Experten gesucht habe zu dem Thema, wo wir eigentlich schon lange mal wollten aufgreifen. Und du hast ja dann auch so ein bisschen über genau diese Themen, eigentlich Free-to-Play. Mhm. Und hat man eben auch gesehen, dass du selber auch spielst, was ich dann gefunden habe, das ist natürlich die beste Kombination. Wenn einer das nicht nur aus der Aussenwarte beurteilt. Du hast ja selber gesagt, du bist fast selber mehr betroffen von diesen Sachen. Ja. Also das heisst, du spielst in dem Fall auch noch viel? Auch Free-to-Play?
Ich spiele ziemlich alles, ja. Auch Free-to-Play. Ich habe so ein bisschen Schwergewicht auf Vielfalt. Das heisst, ich bin nicht mehr der wie früher, der dann vielleicht ein Spiel, die Neverending Story, einfach durchzieht, bis zum geht nicht mehr. Aber mal mehr, mal weniger intensiv.
Hat man eben keine Zeit mehr für das. Wir haben auch gefunden, als der Aufhänger eigentlich ist, weil das Thema gerade jetzt wieder aktuell ist. Also es ist ja auch Neverending an und für sich. Aber vor ein paar Wochen ist oder die neueste Meldung aus China gekommen, dass sie Minderjährige nur noch 3 Stunden pro Woche gamen lassen. Und das ist ja nur eine von vielen. Es hat ja regelmässig gegeben mit Internet ab dem 10 Uhr weg oder dass sie sonst Restriktionen haben. Ich mag mich noch erinnern, meine Frau in China war für ein Jahr. Das war dort genau gleich. Die haben dann irgendwie auch weniger Zugriff gehabt auf all das Zeugs. Und eben, ich glaube, China versucht jetzt halt, die dort möglichst einzuschränken, weil halt Gamen ist dort irgendwie schon ein bisschen des Teufels, oder? Und ja, genau. Und Gamen ist aber überall auf der Welt riesengroß. Jetzt mal grundsätzlich, was hast du das Gefühl, ist das eine völlige Überreaktion oder einfach, meinst du, das bringt auch irgendetwas?
Also, ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Ich denke, man muss sehen, China geht auf einen ganz anderen Weg als der Westen. Oder also, was staatliche Regulationen angeht, sind sie früher, schneller, extremer, könnte man sagen. Und ich finde jetzt Europa im Gegenzug ist gerade in dem Bereich eher langsam. Und jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt richtig ist, das so stark zu reglementieren. Ich denke, wenn bei uns immer noch Kinder zu Spielen kommen, ab 3 Jahren freigeben, wo Lootboxen enthalten, wo eben zu Aspekten der Monetarisierung enthalten, dann ist das, ja, es wäre gut, wenn das ein bisschen mehr reglementiert.
Man kann eigentlich gerade dort angreifen, ja genau. Also ich glaube, die Massnahmen sind ja vermutlich wegen verschiedenen Aspekten. Oder einerseits, weil einfach, oder du kannst vielleicht dann du beantworten, oder? Aber ich vermute einerseits, weil die Kinder zu viel gamen und sie dann das irgendwie zu viel ablenkt vom Rest. Aber das andere, wie du sagst, die Gefahren von diesen Lootboxen. Oder was, wo siehst du den Sinn von diesen Massnahmen?
Ich glaube, es ist schon. Also die Jugendlichen, die setzen sich da mit diesen Spielen, mit etwas auseinander, wo sie meiner Meinung nach noch nicht Kompetenz hat, damit richtig können umzugehen. Ich rede jetzt da nicht vom Game an sich, ich glaube mehr, es ist Start und Weise, wie man ja versteht, was man da konsumiert. Und was für Interessen auch die Produzenten von diesen Spielen im Hintergrund haben.
Also das wirklich, du siehst in dem Fall schon, also das klingt für mich einfach so, dass die Mechaniken, die in diesen Free-to-Play-Spielen ist ja das meistens, oder? Dort gibt es dann, Fortnite ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. mir fällt ehrlich gesagt jetzt nicht einmal ein, aber es gibt ja jede Menge, wo halt wirklich eigentlich der Fortschritt oder neue Figuren oder so ja, sind halt.
Sag mal, Mobile Gaming, oder? Ist eigentlich so voll prädestiniert für das. Also, Mobile Gaming ist ja extrem, du kommst am Anfang ein bisschen etwas über, wo ein bisschen einen Mini-Erfolg hast und ab dann. Wenn du dort willst, noch Fortschritt im Game machen, dann ist es eigentlich wie so, wenn du nicht zahlst, dann dauert es einfach gefühlt die 100 Jahre, bis etwas passiert. Also Pokémon Go wäre jetzt für mich mein Beispiel wahrscheinlich, wo ich es am meisten das Gefühl habe. Also wenn ich wirklich ohne Geld reinzutun will, einfach an die guten Sachen ankommen oder genug Pokémon können fangen etc., das dauert gefühlt die 100 Jahre. So viel Zeit habe ich gar nicht. Also es wird schon extrem im Mobile Game vor allem, habe ich das Gefühl, auf das, ja.
Oder ja, halt auch FIFA Ultimate Team, oder? Also es gibt ja eigentlich ist es eben schon noch recht verbreitet, oder? Mhm. Aber das ist du schon recht. Man kennt es klassisch wie aus den Mobile Games. Und du eben, Lukas, du sagst jetzt eigentlich, dass die Industrie, die eigentlich die Mechaniken aufsetzt und ja ganz genau weiss, wer die Zielgruppe ist, dass das eigentlich so scheinheilig ist, oder dass man das einfach... Ja, das ist fast kriminell, wenn du eigentlich so Zeugs auf ein Kind loslässt, die dann das nicht beurteilen können.
Ja, ich finde es auch. Ich finde es sogar der Vergleich, oder man schickt Kinder ins Casino. Finde ich sogar harmlos, weil im Casino, da ist der Zufall entscheidend. Und bei den Spielen habe ich gerade letztes Jahr etwas Spannendes gehört, dass auch über das Matchmaking ein bisschen gesteuert wird, wie sehr du am Ball bleibst. Das heisst, die Spieleentwickler können ihre Spiele, wo niemand weiss, wie die vom Code her aufgebaut sind, so aufgleisen, dass du bei einem mehrfachen Misserfolg im Spiel dann so gematcht wirst, dass du garantiert gewinnst. Und man kann auch so spielen, dass du vielleicht so gematcht wirst, dass du unbedingt die eine Waffe brauchst, um überhaupt können weiter bestehen. Das heisst, es werden da Anreize gesetzt mit sehr intransparenten Mechanismen.
Das klingt ja jetzt, aber das kann man ja dann natürlich jetzt auch positiv sehen, wenn, aus Spielersicht, oder? Weil findet man ja, man möchte ja einfach ein gutes Spielerlebnis haben, dass man dann mit schlechteren gematcht wird, damit man wieder weiterspielt. Das grundsätzlich, das ist ja okay. Aber eben, die Idee dahinter ist ja natürlich, und das ist auch etwas, was du deinem Blog ja auch schreibst, die Leute, die Spieler länger anzufixen, weil Games heutzutage sind ja fast alle, oder all die Online-Games, Games as a Service, oder? Also, so Destiny-mässig. Es wird immer etwas geliefert, oder? Und logischerweise liefert das Game ja nicht einfach nur etwas, um dich zu unterhalten, sondern irgendwie sie wollen ja auch Geld machen. Und eben das ist bei Mobile Games ja auch so, die haben ja ständige Updates dann auch, oder? Kommt wieder irgendeine neue Figur, neue Level und so. Dass dich so bei Stange behalten, oder? Und eben das ist meine Frage, oder? Also hast du das Gefühl, das zieht bei also eben Kinder sind einfach, würde schon sagen, sind auch besonders anfällig drauf, weil sie sich überhaupt nicht können beurteilen, was da passiert bei ihnen.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin spezifisch. Ich würde sagen, jeder, der sich nicht viel Gedanken über das macht. Oder? Und das machen die Ältere sicher. Die Überlegungen.
Wie siehst du die Rolle in dem Ganzen, ich sag mal, von den Eltern oder beziehungsweise von der Erziehung? Weil jetzt gerade das Beispiel China, das wir jetzt am Anfang hatten, ist für mich eigentlich so ein Paradebeispiel, wie da der Staat quasi die autoritäre oder die moralische Autorität übernimmt, in was die Werte sind, in was eine gute Erziehung ist. Man nimmt eigentlich die Autorität der Eltern weg und sagt, gibt einfach vor, was ist gut, was ist schlecht. Dann darfst du spielen, dann darfst du nicht spielen. Der Staat reguliert alles. Es ist wie so, die Verantwortung wird von den Eltern genommen oder sogar von den Eltern bereitwillig abgegeben, damit man kann sich auf anderes konzentrieren kann. Aber das ist jetzt das eine Extrembeispiel China. Bei uns ist das jetzt ja zum Glück noch nicht so oder nicht so. Aber ich kann dich eigentlich gleich fragen, so in dem Zusammenhang, wie wichtig ist, dass eben, wie du sagst, die Kinder, die nicht, vielleicht nicht, oder Erwachsene auch, die nicht so darüber nachdenken, wo muss da die Erziehung oder wie soll die Erziehung da eingreifen, dass das irgendwie, die Werte gleich mitgegeben werden?
Ja, ich weiß nicht, wie haben das eure Eltern gemacht?
Ja. Ja, ich meine, bei uns ist das, also meine haben sich gar nicht dafür interessiert, oder? Aber das ist eigentlich vielleicht, wir können ja nachher noch mal kurz darauf zurückkommen, weil das bringt eigentlich die nächste Frage, weil hast du das Gefühl, es ist heute auch extremer als früher? Also, weißt du, also, die Gamesucht an und für sich?
Ich glaube, es gibt extremes Konfliktpotenzial. Also, was ich in der Kinderpraxis, aber auch mit den Jugendlichen erlebe, da kommen viele Eltern und sagen, mein Sohn ist gaming-süchtig. Oder? Mhm. Und dann habe ich Gespräche mit ihnen und das gibt viele Fälle. Ich weiss nicht, ob es mehr sind als früher, ob die Eltern da jetzt strenger dahinter sind. Und eben auf die Frage zurückzukommen, wo liegt die Verantwortung? Soll die der Staat wie abnehmen und reglementieren oder soll die bei den Eltern bleiben? Ich glaube, da gibt es eine gewisse Gratwanderung, weil ich glaube, wenn die Politik so ist, dass sie relativ viel der Verantwortung der Eltern übergibt oder überantwortet, dann könnte sie sich auch allein klar fühlen, oder? Also es gibt sozusagen einen unreglementierten Markt. Es gibt ein Störungsbild, das bislang nicht erfasst ist von der internationalen Klassifikation. Ich würde auch da dafür plädieren, es braucht einen Mittelweg zwischen China und der jetzigen Politik da, in Europa.
Die Fälle, die dann zu dir kommen, wie, also weißt du eben, weil Eltern haben vielleicht noch schnell mal das Gefühl, das Game ist, das Kind ist spielsüchtig. Also meine Eltern garantiert haben gesagt, du bist süchtig danach. Vielleicht bin ich es auch gewesen. Wie erkennst du das? Oder weißt, was deklarierst denn du eigentlich auch, dass jetzt wirklich ein Kind süchtig ist?
Ich glaube, es geht, und das ist ein bisschen der springende Punkt, nicht um das Ausmaß vom Gaming. Also man kann nicht irgendwie sagen, ab 10 Stunden pro Woche ist es eine Gaming-Sucht. Ich glaube, es geht mehr darum, was für eine Rolle denn das Gaming spielt im Leben von einem Kind oder von einem Jugendlichen. Und dort ist vor allem relevant, oder, dass es bei der Sucht vor allem zu einer Einengung vom Interesse kommt, aufs Spiel, zu einem Kontrollverlust über Ausmaß, Dauer, Intensität und das sehr wohl negative Konsequenzen hat, wenn man trotzdem so weitermacht.
Mhm. Und ich meine, früher mir die Eltern die Sicherung rausgeschraubt, oder? Eine alte Sicherung war. Was gibst du da für Tipps? Also, weißt, irgendwie, weil da, ich glaube, da sind sich vermutlich alle einig, außer vielleicht strenge Eltern, dass das meistens nichts bringt. Einfach ein Zeug abschalten oder so, ich weiß auch nicht, das führt ja meistens nicht so zu Erfolg. Also behaupte ich, aber.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es zu Erfolg führt. Manchmal ein bisschen strenge Abmacht. Aber ich denke, in den meisten Fällen, wenn es so weit kommt, dass man das Internet abstellt oder einfach die PlayStation, währenddem sie läuft, vom Stecker gezogen wird. Da ist man schon an einem Punkt, wo es keinen Konsens gibt zwischen Kind und Eltern. Und ich glaube, dort muss man ansetzen, weil wir kommen Fälle in den Sinn, wo Eltern dann schon bei eineinhalb Jahren PS-Verbot angekommen sind. Ach, da haben wir den Bezug zu der Bestrafung schon lange verloren. Da hat man keinen Anreiz mehr, aber ich habe dann in eineinhalb Jahren, ich weiß nicht, was ist ewig angesagt.
Du kannst schon, bis dann ist dann vielleicht, hat er dann PS5 vielleicht schon.
Ja, ja, genau.
ja, ich weiß noch, also ich weiß auch bei mir, in meinem Fall, ich habe früher sehr, sehr viel WoW gespielt. Und ein bisschen so, natürlich habe ich mit meinen Eltern diskutiert. Also meine Eltern, ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern aber auch viel Verständnis, sie haben Interesse auch viel gezeigt fürs Game. Sie haben gefragt, was ist das fürs Game, was macht man da, was passiert da, haben dann mal auch ein bisschen zugeschaut. Sie haben dann schon mal auch gesagt, ja, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen da, dass es ein bisschen überhand nimmt, aber haben sich gleich fürs Game interessiert. Dadurch habe ich mich viel akzeptierter, also haben sie auch viel als akzeptiert, oder ich habe Kritik auch viel eher aufgenommen, weil ich habe gespürt, es ist nicht einfach eine reine Ablehnung, sondern wirklich eine ehrliche Besorgnis. Und mein Argument war immer so ein bisschen, ja, weißt du, Mami, die einen gehen in den Sportverein und ich tun halt zweimal pro Woche mit meiner Gilde raiden da. Und das ist irgendwie für mich so ein bisschen immer gewesen. Die Begründung, ja, ist ja alles okay, aber ja, es ist wirklich so ein bisschen, ab wann wird Gaming aus Spass, ab wann wird aus Spass sucht, sozusagen.
Aber das ist aber an und für sich auch noch ein guter Punkt. Weißt du, so ein bisschen, es hat ja auch Positives, oder? Viele, die keinen Bezug haben, oder? Also ich meine, heute ist ja Gamer wieder immer noch stigmatisiert, oder? Also ich meine, irgendwie, ich glaube, selbst meine Eltern nehmen mich immer noch nicht ganz ernst, habe ich zum Teil das Gefühl, was das anbelangt, weil einfach so. Gamen, oder? Ich meine, ich könnte ja etwas recht, ich könnte ja auch rechten Journalismus machen. Aber das gerade, wo der Luca sagt, weißt du, der soziale Aspekt, oder? Eben viele, die Fortnite spielen und so und reden ja auch dann miteinander. Hast du das Gefühl, ist das wie ein neuer sozialer Raum geworden? Oder hast, ja. Ist das, kann das auch ein Ersatz sein? Also hast du irgendwie
ja, ich.
Nein, das ist das falsche Wort. Nein, ist aber das falsche Wort eigentlich. Aber.
Also ich habe dort im Artikel geschrieben, die neuen Möglichkeiten von der Technologie und vor allem auch vom Gaming, die bringen es draussen nach Hause und die Hause auch nach draussen. Also es gibt auf jeden Fall eine Art Vermischung von diesen Sphären, die im Blick von unseren Eltern wahrscheinlich sehr trennt, ist draussen oder drinnen.
Ich meine, es ist ja wie der Rest von Social Media. Also es ist ja nicht... Alles hat ja negative Seiten, aber es ist ja. Eben, die bildet sich ja auch Communities und man kommuniziert ja auch, oder?
Ja, das ist irgendwie auch so. Ich weiß noch, meine Mama hat mir einmal erzählt, früher haben ihre Eltern gesagt, lies nicht so viel, geh mal raus. Und heute ist eher mal so, lies mal auch ein Buch, du nicht immer nur gamen oder so. Also es ist irgendwie so ein bisschen auch der Zeitgeist, oder? Was ein eine Rolle spielt. Was gerade okay ist und was nicht und was, ja, eben das ein bisschen der Vorurteil, wenn du Gamer bist, bist du eigentlich immer einsam alleine in deinem Räumchen, nur für dich, abgeschottet von der Welt, aber ich habe viel Freundschaften online gehabt, also mit vielen Leuten viel geredet, aber eben, das ist dann die Frage, wo ist das gesund oder nicht, dass man die Leute, ja, sich irgendwie online mag man sich mehr austauschen, als nachher, wenn man rausgeht und die Leute persönlich vor sich hat und dann ist man dann wieder ein bisschen so introvertiert.
Also ich würde sagen, sozialer Austausch ist auch mega, mega wichtig für die Kids und die Jugendlichen. Und ob das jetzt elektronisch stattfindet oder draussen, ich stelle mir die Frage wie nicht so. Es ist einfach die Tatsache, dass es immer mehr auch die Heim stattfindet. Und ich denke gerade die Möglichkeiten, Fortnite haben wir erwähnt, mit den Skins, also mit der Möglichkeit, sich optisch anzupassen. Das sind auch gewisse Identitätsbildungsmechanismen, oder, wo man da pflegt und wo neue Plattformen erschließt online.
Hey, du kannst das vielleicht besser beurteilen, aber ich habe mich auch schon gefragt, ob eigentlich die bei uns früher, wir sind im ähnlichen Alter, und ist irgendwie auf die auf dem Schulhausplatz, oder dort ist irgendwie wichtig gewesen, ob jetzt du die neuen Adidas-Schuhe oder Adidas-Trainer oder einfach irgendwie, oder? Auch über modisch, oder? Hat man sich definiert, natürlich, oder? Und die einen haben das Geld gehabt, also die Eltern beziehungsweise das Geld gehabt, um ihnen die Kleider zu kaufen. Und da frage ich mich wirklich, ist das mit diesen Skins eigentlich ähnlich? Also, sind irgendwie die Skins sozusagen die Adidas-Schuhe von früher?
Also ich glaube, die Adidas-Schuhe gibt es immer noch.
Ja, gut, ja.
Die haben sich nicht abgelöst, oder? Dass man jetzt einfach grau in die Schule geht und online die geilsten Skins hat. Aber ich finde schon, es gibt eine Art Verlagerung. Ja. Es gibt. Ich weiß nicht, wie denkst du, kann man das vergleichen?
Eben, also weißt du, das habe ich mich gefragt, hast du das vielleicht mit den Leuten, die du tust, schon mal beobachtet? Dass das irgendwie, ich weiß auch nicht, einer, der eben kein Geld ausgibt im Game und hat nur die Standard-Skins hat oder einfach die, die er irgendwie im Season Pass mal manuell freischalten kann, ist denn der andere irgendwie so, eben wie früher, wo einer die dicken Kleider hatte, wird das ähnlich?
Ich denke, etwas ist ähnlich. Ich glaube nicht, dass er setzt, aber ähnlich ist sicher, dass wenn du vielleicht das Bedürfnis nach Anschluss hast, oder? Mhm. Ich meine, ich wollte auf den Punkt, es gibt ja einen Grund, wieso du Adidas-Kleider trägst oder das Fable für Marken hast. Du willst wahrscheinlich irgendwie soziale Anerkennung, willst Geltung. Und was dahinter ist, ist, denke ich, das Motiv nach Anschluss, nach Freundschaft, nach Wertschätzung. Und ich denke, dass man das kompensiert, das ist vor allem auch bei den Skins ein bisschen der Fall. Also, ich denke an Kinder, die in der Schule ein bisschen ausgegrenzt werden und dann 500, 600 Franken für Fortnite-Skins ausgeben. Oder? Mhm. Und dort denke ich, ist schon eine Art Ähnlichkeit mit Marken, Mode und wie das bei uns früher so war auf dem Pausenhof.
Jetzt haben wir eigentlich vieles über die negativen Seiten eigentlich vom Gaming eigentlich geredet, aber wir sind ja alle drei eigentlich auch Gamer und ich glaube, wir sehen es ja. Wir sehen das Ganze eigentlich als positives oder als lässiges Hobby. Gibt es eigentlich wirklich, weißt du, es wird ja viel beschrieben von den positiven Effekten, aber ich frage mich dann selber, ist das wirklich so? Also weißt du, siehst du auch Lerneffekte oder pädagogische Nutzen vom Gamen? Neben dem sozialen Aspekt, den wir zwar schon angeschnitten haben.
Ich würde schon sagen, also neben meiner Ansicht, dass das Gaming einfach ein Medium ist, wo sehr anspruchsvollen Content kann vermitteln, denke ich, sind auch so teambasierte Taktik Online-Shooter. Etwas, wo Fähigkeiten erfordert, wo man sich gerne mal auf den Lebenslauf schreiben. Also, wenn irgendein Jugendlicher schreibt, Hobbys rausgehen mit Freunden, denke ich, dann dürfte man das noch ergänzen. Oder? Ich meine, ich weiß nicht, was für Spiel, irgendein Rainbow Six, wo man in einem Team gegen ein anderes Team spielt, oder auch der ganze E-Sports-Bereich. Da geht es um anspruchsvolle Fähigkeiten. Da geht es nicht einfach nur um ein doofes Ballern. Und das ist ein bisschen der eine Aspekt oder von der Unterhaltungsspiel. Der andere ist natürlich, dass die Möglichkeiten vom Gaming auch völlig neue Lernformate begünstigen. Und da habe ich auch ein Kind, das jetzt mit so einer Plattform lehrt, ich habe gerade den Namen vergessen, wo sie auch mit Spielen können Franz Wocki lehren. Und der eine Jugendliche, und ich habe den total drauf an.
So Gamification.
Ja.
Ja, genau. Oder genau, das ist Antolin, beispielsweise ist eine Plattform, wo man auch Bücher lesen kann. Wenn jetzt Antolin nicht Mathe ist. Man kann auf jeden Fall Bücher lesen, Coins sammeln, kann seinen Avatar nachher auch ergänzen mit Skins. Und dann hat man in der Klasse natürlich ein gewisses Publikum. Und dann habe ich viele Kinder, die wirklich auch sehr ins Lesen kommen damit. Und das finde ich, ist eine riesige Ressource.
Eigentlich eine, die man viel mehr nutzen sollte, habe ich das Gefühl. Oder die total underused ist. Halt vielleicht auch genau wegen dieser Stigmatisierung, dass Game eigentlich eher etwas Negatives ist und man irgendwie das nicht mit so pädagogisch wertvollen Sachen verbindet. Obwohl man es eigentlich ja, sich getrauen sollte, viel mehr vielleicht sollte oder dem offenen gegenüberstehen könnte.
Eben, man will einerseits Medienkompetenz lehren, andererseits haben die Stigmatisierung und die Furcht von den Eltern, lehr Medienkompetenz werden, aber ohne Medien bitte.
Ein anderer Teil, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich auch sehr spannend finde, wir haben dann ja am Anfang auch schon gestreift, also die ganzen Tricks von der Branche, was dort gemacht wird. Oder? Also ich finde, ich glaube, Free-to-Play ist halt schon das populärste Modell, das ich das Gefühl hatte, hat auch wirklich zugenommen. Was dort für Mechaniken, also weißt du, irgendwie, wie beobachtest du das? Also, weißt du, zu was für Tricks greifen die, damit irgendwie eben halt die Leute lang dranbleiben oder vielleicht wirklich halt Jugendliche. Du hast so gesagt, das macht zum Teil ja nicht so einen Unterschied, ob jetzt wirklich Jugendliche oder Erwachsene. Und es gibt ja darum auch eigentlich Gesetz gegen Glücksspiel, oder? Mhm. Aber im Gaming eben gibt es eigentlich noch fast nichts. So Restriktionen, so Regeln.
Also es kommt nach dies nach. Also die Altersempfehlungen von PEGI oder der USK, die haben das jetzt nach dies nach aufgenommen. Aber ich meine, es bleibt bei einem Warnsymbol, Achtung, das Spiel ab 3 Jahren, das enthaltet Lootboxen. Mhm. Und Eltern, die das nicht kennen, denen ist nicht geholfen. Oder? Mhm. Und eben, was gibt es für Mechaniken? Ich bin selber ein bisschen sprachlos, ich kann gar keine grosse Liste bringen, außer eben Lootboxen, also die Päckchen, zufallsgenerierten Objekte, dann eben, dass über das Matchmaking ausgespielt wird und der Anreiz daran gefördert wird. Ich habe jetzt selber ein Mobile-Game, das ich spiele, wo ich realisiert habe, ich werde bezahlt, dass ich Werbung schaue. Mhm. Also das ja, ist das noch speziell, aber es gibt ja heute auch die Möglichkeit, dass man so eine Lootbox bekommt, wenn man täglich irgendwie 30-minütigen Werbespot bekommt.
Das stimmt, ja.
Was mich einfach erstaunt, ist, es ist unglaublich intransparent. Man hat es nicht auf dem Schirm. Man findet keine Liste, was sind da für neue Möglichkeiten, wie Games as a Service vermarktet werden. Mhm. Und ich habe so ein bisschen einen Selbsttest gemacht. Ich habe durch Kind, bei denen jetzt gerade Brawl Stars, so ein Supercell-Game, gehypt wird. Ich habe das selber mal angefangen zu spielen. Es ist relativ simpel. Man hat um die 50 Figuren mit unterschiedlichen Attacken. Und wenn man das Spiel mit dem Anspruch spielt, ich will zwischen 50 Spielern auswählen, dann muss man im Bereich von mehreren Monaten einige 100 Stunden in Hand nehmen, um das können spielen. Und da muss man mit einer anderen Erwartung angehen. Das ist ein Spiel. Man kann es gratis spielen, solange man zufrieden ist, mit 1, 2, 3 Spielern, auf die man sich spezialisiert. Und wenn diesen Kids bewusst ist, das ist eigentlich das Fünffache von einem Vollpreistitel, den man heute auf einer Konsole spielt, dann weiss ich nicht, ob das denen das wert wäre. Ob die auch den Bezug zu dem Geld, das dahinter steckt, und die Eltern gezahlt haben.
Aber dann fehlt ja eigentlich wirklich eigentlich die Aufklärung, oder? Und die Frage ist eigentlich, was auch nicht, vielleicht müsste es im Unterricht stattfinden, also ich weiß halt auch nicht, oder? Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Fach, aber weißt du, ist ja...
Halt ja, oder? Allgemeinbildung. Ja,
nein, aber dass du checkst, ja genau, dass das mit was da gespielt wird, oder? Mhm. Also ja, es ist halt früher, glaube ich, halt tatsächlich noch ein bisschen anders gewesen, oder? Hat halt Games sind abgeschlossen gewesen, also ist ja logisch, oder? Die haben weniger Möglichkeiten gehabt, ist ja nicht alles online gewesen, aber dann... Und heute irgendwie, wenn es never ending ist und du aber eben nicht kannst beurteilen irgendwie, dass du eigentlich da wie ein Rüebli vor die Nase gehabt wird und irgendwie, aber dass du nicht einfach nur nachläufst, sondern dass du ideal entweder alles mit Zeit investierst oder öfters halt einfach auch noch mit Geld, oder? Also, ja, ich finde das...
Ich glaube, es ist auch schwierig, du musst eine gewisse... Ich glaube, du musst eine gewisse emotionale Reife auch schon erlangt haben, um zu verstehen, eben, was heisst das, ich werde bezahlt, um Werbung zu schauen oder ich zahle das Game. Das sind Sachen, Konzepte. Als Kind ist das sehr schwierig, auch wenn man es dir erklärt, ist das sehr schwierig. Ich meine, das geht ja wirklich schon fast in die Betriebsökonomie rein,
ja.
Was da passiert. Und es ist irgendwie wirklich so nicht einfach, einerseits die Aufklärung zu machen, gleichzeitig aber ist es, glaube ich, sehr schwierig, in dem Alter das tatsächlich auch zu erfassen und zu verstehen. Man bekommt es zwar gesagt über, aber das wirklich so zu verstehen, wie es bei uns so völlig klar ist, wie die Unternehmen arbeiten, funktionieren, wie sie halt die Hebelwirkungen haben, dass etwas, ja, eben du bekommst ein bisschen Zucker rüber, aber fürs Fleisch musst du dann richtig noch zahlen. Das sind schwierige Sachen, das sind schwierige Themen. Also eben einerseits Regulierung, andererseits ein bisschen die Erziehung aus dem Elternhaus, was eben, aber wie der Lukas schon gesagt hat, sind natürlich nicht alle Eltern, für uns würde es vielleicht in Zukunft, also mit unseren Kindern haben wir es einfacher wahrscheinlich, weil wir das kennen, aber unsere Eltern haben das überhaupt nicht kennt. Die müssen die Kompetenz eigentlich zuerst selber mal aufbauen und oft haben Kinder mehr Kompetenz als die Eltern in diesem Bereich, also wer klärt da wer jetzt genau auf und so, das sind alles, ja. Also ich sehe die Schwierigkeiten eben definitiv da in dem ganzen Bereich, das ist wirklich keine einfache Challenge.
Also, vor allem, was mich jetzt auch noch wundert, Lukas, wie du das beobachtest, hast du das Gefühl, also weißt die Geräte, also weißt irgendwie die Smartphones oder die Plattformen, also irgendwie weißt, der Play Store oder der App Store, Steam oder was auch immer, müsstet dort auch irgendwie besser mehr Regeln haben, weißt, oder irgendwie mehr Möglichkeiten haben, dass halt einfach Kind oder halt einfach, oder eben, ich tue es jetzt mal sicher für Kinder und Jugendliche, oder, weil halt schlussendlich Erwachsene haben jetzt halt einfach mehr Möglichkeiten, mehr Selbstverantwortung, aber müsste wie mehr Einschränkungen geben oder mehr Kontrollmechanismen, weißt du, selbst was du gesagt hast mit der Werbung, vermutlich steuert da nicht einmal jemand, was für die für Werbung kommt. Also weißt, natürlich stört es jemand, aber vermutlich könnte ich habe das Gefühl, ich habe auch schon Beispiele gehört, kommt auch wirklich komische und unpassende Werbung dann?
Ja, also inwiefern eben die Plattform, ja,
weißt, das irgendwie,
reglementieren.
Das, ja, zum Beispiel halt, weißt, wenn du sagst, ein Spiel ab 3 ist, dann ist das halt irgendwie, dann dürfte es einfach irgendwie gewisse Sachen vielleicht gar nicht drin haben, oder?
Ja. Ich denke, gerade beim App Store gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, dass man Ingame-Zahlungen kann deaktivieren kann. Das kann für Eltern, die dann den Kindern ihres Tablet geben zum Spielen. Das ist jetzt etwas, wo die Plattformen nicht selber regulieren, aber Regulationsoptionen geben. Ich denke, das ist sehr wichtig, aber ich würde schon stark dafür sprechen, dass man einfach mehr Aufklärungsarbeiten macht und dass man versucht, auch die Industrie ein bisschen zu einer Transparenz zu zwingen. Das heisst, es ist schon heute der Fall, dass man muss ausweisen, was für Mechanismen da drin sind, also ob Ingame-Zahlungen möglich sind, ob es zufallsgenerierte Booster-Packs gibt. Da ist mir jetzt heute angekommen. Ich finde, das ist aber auch, das hat auch noch Potenzial, um das weiterzuentwickeln.
Aber glaubst du, es bräuchte es mehr Regeln? Also, weißt du, wirklich vom Staat oder von, weißt du, müsste die EU irgendwie reingreifen oder zum Beispiel Holland oder Belgien, die haben dich jetzt beim, ich weiß jetzt auch nicht mehr welchem, im CS oder im FIFA oder die einen haben ja wirklich gewisse Lootboxen jetzt verboten, ja, oder? Ja. Also weißt du, hast du das Gefühl, das müsste man so machen?
Ich würde jetzt vom Schiefhaus sagen, nein, ich habe mir das aber nicht durchgedacht. Ich glaube, was für eine Lösung jetzt die richtige ist, das ist auch eine Frage von der Perspektive.
Das ist auch ein Diskurs, der vielleicht auch erst noch stattfinden muss. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Diskurs, der in China halt eben gar nicht stattfindet. Das ist halt einfach eine Partei, die bestimmt, was jetzt ist. Das ist unser Glück, das wir da haben, dass wir den Diskurs könnten haben. Er müsste auch stattfinden. Und ich habe das Gefühl, das ist im Moment nicht so der brennende oder noch nicht so Priorität. Wir reden über ganz andere Themen ja aktuell oder politische Themen. Das ist sehr, ja, wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, habe ich das Gefühl.
Also ich habe mich vorhin noch kurz erkundigt online, ich glaube 2020 im September, vor einem Jahr ist irgendeine Bundesverordnung oder ein neues Gesetz zum Jugendschutz im Bereich von elektronischen Medien angekündigt oder jetzt in Arbeit. Ich denke auch, dass jetzt die Möglichkeit mit dem neuen Klassifikationssystem von psychischen Störungen kommt, wo das dann die Diagnose wird, wo man kann über Grundversicherung zu einer Therapie kommen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie jetzt Plattformen generiert werden, wo der Diskurs kann stattfinden.
Ja, also gibt es in dem Fall Gamesucht als, ich sag mal, offiziell anerkannte, wie sagen wir denn, psychische Störung oder Persönlichkeitsstörung oder wie würde man dem korrekt sagen?
Genau, ja, das ist, also du hast völlig richtig gesagt. Wir haben so zwei grosse Systeme. Eins, das eher von Amerika kommt, das ist DSM-5 in aktueller Auflage. Und dort ist das schon eine Störung, die man kann über Grundversicherung abrechnen kann. Und das ICD-10, das eher europäisch verwendet wird, wird voraussichtlich nächstes Jahr eine Revision haben. Und dort ist das dann eine neue Störung. Und Kriterien sind die, die ich auch schon gesagt habe, also die drei Hauptkriterien, dass es eine Einhängung auf Spiele gibt, dass es einen Kontrollverlust gibt über Ausmaß und dass man es weitermacht, obwohl es negative Konsequenzen hat. Was noch ein Streitpunkt ist, ist dann tatsächlich, über wie lange Dauer muss denn so ein Zustand vorliegen. Also wenn ich Winterferien habe und es sind ein paar gute Spiele drauf, dann erfülle ich die Kriterien. Wenn aber Voraussetzung ist, dass das über ein Jahr lang so einen Zustand annehmen, dann habe ich das noch nie erfüllt, wenn ich früher auch sehr exzessiv WoW gespielt habe.
Ja.
Ja.
Ah, spannend. Also ich nehme mir wirklich auch Wunder, ja, wie es weitergeht. Also was da für Regelungen kommen. Und weil, eben, ich finde schon, dass das irgendwie nicht ein Missbrauch, aber so eben die Industrie erfindet halt schon immer neue Mechaniken und so. Und da kommst du halt fast nicht nach, oder? Und du, vieles fällt dir einfach wirklich auch nicht auf. Und da gibt es halt schon viele in der Gesellschaft, eben jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche, die halt dem nicht gewachsen sind. Und ja, ich glaube, da braucht es schon irgendwie eine gewisse Reglementierung, weil es ist halt eben von allein macht es nicht. Das ist halt schon so. Die Branche, sobald da Geld zu verdienen ist, das ist nicht einfach. Eben, es gibt ja nicht mal verbindliche Altersregelungen, oder? Ja. Das ist ja alles Empfehlungen.
Was ich noch schnell haben wollte fragen, zum Thema Computerspielsucht, wie wird das oder wie würde das therapiert werden oder wie therapierst du das bei deinen Patientinnen und Patienten?
Ich finde eine sehr gute Frage. Also, es gibt ja verschiedene Schulrichtungen oder in der Psychotherapie und ich mache jetzt eine, wo sehr vieles über Beziehung arbeitet, also so eine psychoanalytische, tiefe psychologische Schulrichtung. Und dort würde ich jetzt vor allem mal die Beziehung suchen. Oder? Und es gibt sicher, wenn die Störung dann kommt, auch eine Reihe von Therapiemanualen, die auch sehr strukturiert angehen. Und das versuchen wahrscheinlich ein bisschen mit einer regulativ stärkeren Hand anzuleiten. Wenn ich jetzt mit Eltern und Kindern zu tun habe, die diese Problematik haben, dann versuche ich herauszufinden, wieso das Kind einerseits die Einengung hat und andererseits den Konsens mit den Eltern in eine Sackgasse geraten ist. Und ich denke, dann geht es gar nicht darum, ob jetzt 3 oder 6 Stunden die richtige Stundenzahl Gaming ist.
Ja, das glaube ich sowieso. Das ist sicher individuell.
Oder? So, was Begleiterscheinungen sind vielleicht, oder? Ist das Kind vielleicht in einer Depression und flüchtet sich in ein Game? Oder ist es einfach introvertiert und hat das Gefühl, ich kann meinen sozialen Austausch, sag mal, besser regulieren in einem Game? Ich kann in eine Gruppe rein, wenn ich will. Ich kann raus, wenn ich will. Ich kann sie muten, wenn ich will. Ich kann, dass man vielleicht so herausfindet, warum ist es, oder ist quasi ein so die Frage vom Huhn oder vom Main, was ist zuerst gewesen? Quasi Gamesucht, die dann zu anderen vielleicht Persönlichkeitsstörungen führt oder Persönlichkeitsstörungen, die die Gamesucht begünstigen, in dem Sinn. Also ich nehme mal an, so habe ich es jetzt verstanden, Lukas, also du gesagt hast, zum herausfinden in der Beziehung, was genau da für Mechanismen vorgehen.
Genau, ich glaube schon, dass das Gaming nicht die Hauptursache ist für psychisches Leid. Ich glaube, es bietet sich oft an, um mit etwas umzugehen. Und in dem Sinn kann man auch Gaming schon als Coping versuchen, also als Strategie, um sich selber regulieren, verstehen. Aber wenn da natürlich ein finanzinteressierter Produzent dahinter ist, dann kann er das sehr einfach ausnutzen. Oder? Und das, was du gesagt hast, eben, dass man soll verstehen, was ist dahinter beim Kind. Ich würde es auch umkehren auf die Eltern. Also ich frage dann, wenn ich Kind und Eltern bei mir habe, immer, was ist denn hinter den strengen Vorschriften der Eltern? Und dann habe ich schon Eltern gehabt, die aus eigener Erfahrung gesagt haben, sie haben einfach ein Problem mit dem Schiessen. Sie verstehen das nicht, sie haben vielleicht Erfahrungen gemacht, wo sie einen anderen Bezug zu dem haben. Und ich finde auch, Kinder müssen verstehen, wieso die Eltern so sind. Wenn es einfach nur als strenge Hand kommt, das Verbot, dann hat das Kind natürlich, also ich finde, das Kind sollte auch verstehen, was hinter den Empfehlungen oder Verbot von den Eltern steht.
Ja, das ist schön. Ernst. Also da könnte man gerade nochmal ein ganzes Fass aufmachen mit der ganzen Shooter-Thematik und so.
Ja, genau, oder? Gewalt.
Vielleicht laden wir dich nochmal ein, weil dort jetzt in der Schweiz schon wieder irgendwie ein Vorstoss oder irgendetwas geht, um Shooter-Games zu verbieten, wo, ja, eben, nein, das, genau, ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf.
Das ist jeder, wenn der nie. Aber behalten wir es uns auf. Also, weil das fände ich absolut, nämlich auch ein absolut spannendes Thema, um dort auch noch reingehen.
Also, dann können wir Lukas einfach dann das nächste Mal nochmal einladen. Genau. Aber schon mal danke viel Mal, dass du mitgemacht hast und mit uns über das geredet hast. Ich würde sagen, dann machen wir doch da Schluss. Oder wo finden die Leute deine Sachen, falls du wieder mal irgendwie einen Blog schreibst oder so? Oder passiert das eher unregelmäßig?
Das passiert, so wie ich es mir vorgenommen habe, regelmäßiger. Aber wenn das Gaming dazwischen kommt, vielleicht mit Wartezeiten. man kann mich googlen. Ich bin nicht so aktiv im Internet, aber sicher dort, wo ich arbeite, finde ich.
Tipp. Also, das war der Luca Bösiger. Eben, wie gesagt, könnt ihr googeln, er ist ja eh beschriftet und in den Shownotes verlinke ich dann die Sachen auch. Dann, ja, dann danke fürs Mitmachen. Ich danke allen fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis nächste Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.